Das ist, glaube ich, der große Gewinn dieser Recherche und unserer Veröffentlichung, dass man wirklich schwarz auf weiß nachlesen kann, mit welcher Skrupellosigkeit sie es durchgesetzt haben und zwar auch sich dabei der Mittel des Regierungsapparats bedient haben und da auch wirklich mit Manipulation zurechtbiegen und verfälschen, also letztendlich mit klassischer Desinformation vorgegangen sind und das nicht zufällig, sondern systematisch. Und das ideologische Ziel, Atomausstieg koste es, was es wolle, über das Wohl des Landes gestellt haben und letztendlich ihrer Regierungsverantwortung nicht gerecht geworden sind.
Sagt Daniel Gräber.
Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe des Cicero Podcast Politik. Denn heute werde ich nicht wie üblich mit einem Gast aus der Politik sprechen, sondern mit meinem Cicero-Kollegen Daniel Gräber. Daniel Gräber verantwortet das Ressort Kapital und hat die Titelgeschichte der Mai-Ausgabe des Ciceros geschrieben. Darin geht es um Robert Habecks hochbrisante Geheimakten zum Atomausstieg, die wir als Cicero-Redaktion vor dem Verwaltungsgericht in Berlin freigeklagt haben. Heute werde ich mit Daniel daher ausführlich über die Geheimakten des Wirtschaftsministeriums sprechen. Was erfährt man in ihnen? Und welche politische Sprengkraft haben Sie? Mein Name ist Clemens Traub und ich bin Volontär bei Cicero. Lieber Daniel, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Hallo Clemens, natürlich gerne.
In den letzten Wochen bot sich mir immer das gleiche Bild, wenn ich an deinem Büro vorbeigelaufen bin. Du warst dabei, eine der vielen Dokumente zu durchforsten, die sich auf deinem Schreibtisch gestapelt haben. Das war sicherlich eine wahnsinnig intensive Zeit. Wie froh bist du jetzt eigentlich, dass du fertig mit der Auswertung bist und du die Früchte deiner Arbeit endlich in der neuen Cicero-Ausgabe sehen kannst?
Darüber bin ich sehr froh und vor allem auch erstmal, weil es wirklich eine Menge Arbeit war und ich die geschafft habe, aber vor allem, weil sie auch zu einem Ergebnis geführt hat, was sich gelohnt hat. Das Problem war ja, wir haben diesen Antrag auf Akteneinsicht schon lange gestellt, vor mehr als anderthalb Jahren. Damals wusste ich gar nicht, dass es so lange dauert. Wir haben es dann ja auf ein Gerichtsverfahren ankommen lassen. Der Verlag hat dafür auch einiges an Geld in die Hand genommen, weil so ein Gerichtsverfahren mit einem guten Anwalt natürlich auch was kostet. Und das Problem war, ich wusste erst am Ende, als wir die Akten dann endlich bekommen haben, und zwar war das jetzt Ende März, Anfang April, kurz vor Ostern, erst dann konnte ich hereinschauen und die Gefahr war ja, dass gar nichts Interessantes drinsteht. Das war aber nicht der Fall. Wir haben da sehr interessante Sachen gefunden und darüber bin ich froh.
Nimm uns doch mal in deine Arbeit mit. Wie bist du dann eigentlich vorgegangen bei der Auswertung der Akten? Wie kann man sich das vorstellen? Ist das wie in einem FBI-Film, dass du dann erstmal die verschiedenen Dokumente nimmst und sie auf eine Tafel hängst und versuchst, Zusammenhänge herzustellen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, ich hatte einfach einen großen Tisch und habe da verschiedene Stapel ausgebreitet, weil das Problem war, wir haben die ja in verschiedenen Tranchen bekommen. Ich hatte einen Teil der Dokumente, hatte ich ja am Anfang aus dem Umweltministerium schon bekommen. Da waren ja auch E-Mails dabei, die aus dem Wirtschaftsministerium ans Umweltministerium gingen. Dann hatte ich zum Beispiel so eine E-Mail, aber mir fehlte dann eine andere, die dann vorbereitend innerhalb des Wirtschaftsministeriums kursierte zum Beispiel. Also ich hatte verschiedene Fragmente und dann habe ich im Laufe des Gerichtsverfahrens, haben die uns ja auch schon manche Dokumente dann doch rausgerückt, schon bevor es zum Urteil kam. Also ich hatte so ganz verschiedene Dokumente, die in verschiedenen Stapeln waren, weil sie zu verschiedenen Zeitpunkten wir bekommen haben. Und dann war eigentlich die erste und hauptsächliche Puzzlearbeit, die alle in eine chronologische Reihenfolge zu bringen. Aber das habe ich einfach mit Aktenordnern gemacht, also sie einfach hintereinander abgeheftet und so dann aus losen E-Mails auch komplette E-Mail-Wechsel konstruiert. Und dann habe ich im Grunde so eine Tabelle gemacht, nicht mit allen Sachen, aber die Vorgänge, die mir wichtig erschienen, habe ich einfach in einer ganz normalen Word-Tabelle Datum, Dokument und Stichworte dazu versucht es in eine chronologische Reihenfolge zu bringen, wer schreibt wann wen an was wen und so weiter. Und dann war der nächste Schritt aus diesem ganzen Wust von Dingen, da waren ja auch viele jetzt zwar mehr oder weniger interessante, aber jetzt nicht wirklich journalistisch-politisch relevante Dinge dabei, so mich auf so ein paar Sachen zu konzentrieren und die nochmal im Detail nachzuvollziehen und auch noch ergänzend zu recherchieren. Also ich habe dann natürlich auch noch mit Leuten gesprochen, die sich auskennen, die für mich die Sachen auch interpretieren konnten, die mich auch darauf hingewiesen haben, was das bedeutet, wenn da bestimmte Dinge nicht stehen. das wusste ich ja nicht, aber das war in einer Sache zum Beispiel auch so wichtig, was auf einem Zettel nicht steht. Ja, und dann habe ich daraus versucht, eine Geschichte aufzuschreiben, die man, auch wenn sie teilweise sehr ins Detail geht, nämlich mit diesen einzelnen E-Mails und diesen Zeitverläufen, die trotzdem eine gut lesbare, fast so ein bisschen eine Kriminalgeschichte ist.
Über die Inhalte der Geheimakte werden wir später noch sprechen. Springen wir an den Anfang deiner Recherche zurück. Du hast es gerade angesprochen, 1,5 Jahre ist es her. Im Juli 2022 hast du erstmals einen Antrag auf Einsichten in die Akten des Wirtschaftsministeriums zum Atomausstieg gestellt, der sich auf das Umweltinformationsgesetz stützte. Was war eigentlich damals dein Beweggrund, diesen Antrag zu stellen?
Der Beweggrund war, dass ja direkt nach Beginn des russischen Einmarschs in die Ukraine, das war ja im Frühjahr 2022, hatte sich direkt danach eine für mich überraschend offene Diskussion darüber entwickelt in Deutschland, ob wir nicht doch unsere letzten Atomkraftwerke, damals waren noch 3 am Netz und 3 weitere waren erst kurz davor abgeschaltet worden, die hätte man wahrscheinlich auch reaktivieren können. Also insgesamt 6 Atomkraftwerke, was durchaus eine Menge ist, wenn einem Energie fehlt. Ob man da den Atomausstieg nicht doch entweder ganz rückgängig macht oder zumindest um ein paar Jahre verschiebt. Und diese Diskussion wurde am Anfang für mich auch überraschend offen geführt, weil es davor ja lange ein Tabuthema in Deutschland war. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass die Bundesregierung und vor allem die Grünen innerhalb der Bundesregierung da einfach kein Interesse haben und auch nicht in der Lage sind, über ihre Schatten zu springen. Und dann ist dieses Thema so vor sich hingedümpelt, aber es war immer klar, das war damals im Sommer, im Juli, aber es war immer klar, im kommenden Winter wird es einfach eng. Wir wissen nicht, wie und ob wir zuverlässig Gas bekommen und wie viel und dass wir parallel dann dazu auch ein Problem mit der Stromversorgung kriegen können, nämlich dann, wenn nicht genug Wind weht im Winter. Das war eigentlich Fachleuten von Anfang an klar und in der Politik wurde darüber aber irgendwie nicht wirklich offen diskutiert und für mich auch erschreckend nicht wirklich einer pragmatischen Lösung orientiert. Und das hat mich einfach meine journalistische Neugier geweckt, da mal hinter die Kulissen zu schauen und habe da einfach mal diesen Antrag gestellt, weil ich wusste, das Umweltinformationsgesetz gibt dem Bürger, also nicht nur Journalisten, sondern es hätte jeder Bürger machen können, da eigentlich ein recht umfassende Mittel an die Hand, um in umweltrelevanten Dingen, und das ist eine umweltrelevante Sache, weitreichende Einsicht zu bekommen und dachte, das probiere ich einfach mal.
Das Bundeswirtschaftsministerium und Robert Habeck reagierten ja dann mehrere Monate nicht auf den Antrag. Wie ging es dann eigentlich weiter?
Ja, also es gibt gesetzlich vorgeschriebene Fristen, dass man innerhalb eines Monats auf so einen Antrag reagieren muss. Das heißt, ihm entweder stattgeben oder abzulehnen oder teilweise stattzugeben. Das ist formal geregelt. Im Ausnahmefällen auch 2 Monate, wenn es irgendwie komplizierter ist. Aber die haben diese Frist verstreichen lassen. Sie haben es schon geantwortet, mich vertröstet und tut uns leid, es dauert. Wir haben so viel zu tun wegen Gas und sonst was. Es war aber auch einfach eine Verzögerungstaktik. Und als dann klar war, dass wir vom Umweltministerium, die ja auch für das Thema zuständig waren, an die habe ich genau denselben Antrag gleichlautend gestellt. Von denen haben wir fristgerecht Unterlagen bekommen. Zwar nicht alle, aber viele. Und da waren auch interessante und brisante dabei. Aber vom Wirtschaftsministerium eben nicht. Und da haben wir uns dann hier intern entschieden in der Redaktion, dass wir diesen Weg gehen, das eben einzuklagen und haben dann Klage eingereicht. Und dann nahmen die Dinge eben ihren Lauf,
ja. Es kam dann ja auch in der Folge zu 2 mündlichen Verhandlungen vor dem Verwaltungsgericht in Berlin. Kannst du das vielleicht nochmal ausführen, was genau dort passiert ist, was die Taktik des Wirtschaftsministeriums war?
Ja, also vor Gericht ging es dann nicht um die Frage, ob wir überhaupt ein Recht auf Akteneinsicht haben. Das war eigentlich unstrittig. Also dass die Sachen, die wir gerne sehen wollten, auch vom Umweltinformationsgesetz gedeckt sind und wir dann Anspruch haben, das war eigentlich unstrittig. Strittig war, wie weit dieser Anspruch reicht, weil es gibt in diesem Gesetz natürlich auch Gründe, warum bestimmte Unterlagen geheim zu halten sind. Das ist ja auch nachvollziehbar, dass eine Regierung auch jetzt nicht wirklich alles offenlegen muss, sondern durchaus auch Geheimhaltungsbedürfnisse hat, die auch zu rechtfertigen sind. Und deswegen hat man sich dann sehr kleinteilig, das war für mich war es auch der erste Prozess dieser Art, ich hab das vorher noch nie gemacht mit so einer gerichtlichen Auseinandersetzung dazu, war das auch mal interessant mitzuerleben. Da wurde wirklich ganz kleinteilig, also jede E-Mail wurde dann einzeln aufgelistet. Also wir haben sie zwar nicht bekommen, aber das Ministerium musste auflisten, dass es diese E-Mail gibt. Und dann wurde wirklich sehr kleinteilig darum gestritten und gerungen, warum jetzt jedes einzelne Dokument geheimhaltungsbedürftig ist oder nicht. Und da hat das die Vertreter des Wirtschaftsministeriums haben da sehr für mich überraschend ehrlich argumentiert, weil sie behauptet haben, dass wenn diese Sachen, wie man damals die Debatte über den Atomausstieg oder die Verschiebung des Atomausstiegs regierungsintern geführt hat, wenn dies öffentlich bekannt wird, hätte das nachteilige Auswirkungen auf künftige vertrauliche Beratungen der Regierung und auch mit dem Argument, der Atomausstieg ist zwar jetzt durch und durchgezogen, aber die Regierung müsse sich nach wie vor dafür rechtfertigen, sowohl im eigenen Land vor der Opposition und kritischen Bürgern, als auch vor europäischen und anderen internationalen Partnern, die nämlich auch alle sehr irritiert darauf geschaut haben, was Deutschland da macht. Und weil man sich dafür nach wie vor rechtfertigen müsse, dürften die interne Meinungsbildung dazu nicht bekannt werden. Das war so deren Argument, was den Richter nicht überzeugt hat. Aber ich fand das interessant, weil sie damit ja zugegeben haben, dass diese Entscheidung erstens zwar durchgezogen wurde, aber noch nicht durch ist, also dass sie immer noch verteidigt werden muss. Und zweitens auch, dass sie intern Dinge besprochen haben, die diese Entscheidung quasi im Nachhinein irgendwie eher in ein schlechtes Licht rücken würde. Also die journalistische Neugier haben sie mit dieser Argumentation eigentlich eher noch verstärkt. Und juristisch war es wohl auch nicht haltbar, denn der Richter ist da eigentlich im Grunde gar nicht drauf eingegangen und hat sich von diesen Argumenten nicht überzeugen lassen.
Du hast ja gerade davon gesprochen, dass es bestimmte Akten gab, die sie rausgerückt haben, aber gleichzeitig auch welche gab, die sie nicht rausrücken wollen, die sie verteidigt haben. Was genau waren das für Akten?
Also am Anfang, es lief so, da müssen wir jetzt nochmal zurückspringen, also als ich diesen Antrag gestellt habe und die Frist haben verstreichen lassen und als wir dann die Klage eingereicht haben, haben sie sofort reagiert und uns ein paar wenige Akten gegeben oder ein paar Auszüge aus den Akten. Und so in der Hoffnung dann, das reicht uns und damit geben wir uns zufrieden. Das haben wir aber eben nicht. Und das, was wir vom Wirtschaftsministerium bekommen haben, waren sehr, sehr langweilige Dinge. Das waren auch E-Mails Dokumente, die aber zum Teil auch schon öffentlich waren oder keinerlei brisanten Inhalt irgendwie hatten. Und eigentlich alles, was insbesondere darauf habe ich am meisten Wert gelegt, hat mich am meisten interessiert, auch die Schriftwechsel, E-Mails, Vermerke, Stellungnahmen aus den eigenen Fachabteilungen des Ministeriums, wie sie in die Leitungsebene um Robert Habeck und seine Staatssekretäre gegangen sind und was dann dort damit geschehen ist. Das war ja das, was mich vor allem interessiert hat, neben auch der Korrespondenz mit den Kernkraftwerksbetreibern. Und diese Sachen haben sie alle komplett geheim gehalten, mit dem pauschalen Argument, die Vertraulichkeit der regierungsinternen Beratung müsste da gewährt bleiben.
Das Verwaltungsgericht Berlin urteilte ja dann schließlich Anfang des Jahres, Anfang 2024, dass die Ablehnung der Akteneinsicht rechtswidrig sei. Wie argumentierte der Richter damals?
Also das Urteil hat uns wirklich sehr gefreut, weil das ein Erfolg auf ganzer Linie war. Also wir haben, es waren zwei Urteile, weil wir den Antrag, ich habe nochmal denselben Antrag nochmal später nochmal gestellt, um den Zeitraum zu erweitern. Also im Grunde war es ein Antrag, aber aus formalen Gründen eben aufgeteilt in zwei und deswegen gab es auch zwei Urteile, aber die waren eigentlich identisch. Und der Richter hat sich da eigentlich vollumfänglich auch der Rechtsauffassung unseres Anwalts, Herr Dr. Partsch, der dann Spezialist ist auf dem Gebiet, angeschlossen und hat eigentlich gesagt, es besteht dieser grundsätzliche Anspruch auf Zugang und eine Entscheidung, die abgeschlossen ist, sprich, es war ja beschlossen, zwar durch das Kabinett, durch das Parlament und die Kraftwerke waren zu dem Zeitpunkt ja auch schon abgeschaltet über ein Jahr oder ein knappes Jahr. Eine Entscheidung, die abgeschlossen ist, da im Nachhinein noch zu sagen, die Vertraulichkeit dieser Entscheidungsfindung und Beratung müsse geschützt werden, ist in der Demokratie eigentlich nicht hinnehmbar, sondern der Bürger vielleicht bei laufenden Prozessen, dass da vielleicht Geheimhaltungsbedürftigkeit ist nachvollziehbar, aber warum eine abgeschlossene Sache im Nachhinein nicht offengelegt werden soll, das hat er nicht eingesehen. Und die Argumente, die vom Ministerium vorgetragen wurden, waren ihm auch viel zu wenig konkret. Also die hätten dann wirklich, die haben ja immer pauschal im Grunde für jede Unterlage dasselbe behauptet. Die hätten, glaube ich, um den Richter zu überzeugen, viel gezielter sagen müssen, in dieser E-Mail steht das drin und wenn das bekannt wird, schadet das der Bundesrepublik aus dem und dem Grund. Das haben sie aber nicht gemacht und also hat er dann sein Urteil eigentlich sehr, sehr zu unseren Gunsten gefällt und im Grunde fast alle Unterlagen, die wir wollten, haben wir dann auch bekommen.
Wie hast du eigentlich vor Gericht damals das Auftreten der Vertreter des Wirtschaftsministeriums wahrgenommen?
Da muss ich jetzt fast auf die Einschätzung unseres Anwalts zurückgreifen, weil der da mehr Erfahrung hat. Für mich war es der erste Prozess dieser Art. Und er hat sich gewundert, dass sie doch relativ juristisch schwach sich verteidigt haben. Sie hatten auch keinen spezialisierten Anwalt beauftragt, der sie verteidigt, sondern es hat die eigene Rechtsabteilung gemacht und zwar auch noch ein oder zwei Vertreter der Fachabteilung mit vor Ort. Und jetzt im Nachhinein, wo ich die Unterlagen gesichtet habe und die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, habe ich auch fast ein bisschen Eindruck, das ist jetzt aber nur eine Vermutung und ein Bauchgefühl, das muss nicht stimmen, das will ich jetzt niemandem unterstellen, aber ich könnte mir fast sogar vorstellen, dass es im Ministerium auch durchaus Leute gab, die wollten, dass die Sachen öffentlich werden. Und vielleicht haben die sich auch mit der Verteidigung gar nicht so eine große Mühe gegeben.
Das ist sehr interessant. Warum glaubst du, gab es im Ministerium Menschen, die tatsächlich wollten, dass das an die Öffentlichkeit kommt?
Weil aus diesen Unterlagen, die ja zeigen, was in den Fachabteilungen, die zum Beispiel für das Thema Stromversorgungssicherheit zuständig sind, was die eben schon zu Beginn des Ukraine-Kriegs nach oben an Habeck und sein Führungszirkel gemeldet haben, nämlich es kann im kommenden Winter eng werden beim Strom und natürlich helfen da die Atomkraftwerke und bitte prüft doch, ob nicht eine Verlängerung irgendwie möglich ist. Das war das eindeutige Signal aus der zuständigen Fachleute, die ja auch mit Steuergeld dafür bezahlt werden, dass im Land der Strom sicher ist und auch bezahlbar. Und das wurde komplett übergangen und man sieht auch, das war Teil dieser Puzzlearbeit, die ich dann gemacht habe, die einzelnen E-Mails in so eine Chronologie zu bringen und wer dann welches Dokument wo gelandet ist, wer es vielleicht noch verändert hat und wer es wie weitergereicht hat, wie darauf reagiert wurde. Und da sieht man eben, dass solche Stimmen gezielt ausgebremst, teilweise sogar verfälscht wurden oder solche Stellungnahmen auch in der Schublade verschwanden und zum Beispiel gar nicht bis zu Herrn Habeck vorgedrungen sind. Und ich versetze mich nur mal in die Lage von einem solchen Beamten hinein, der, wenn ich sowas schreiben würde, und zwar aus einer Sorge auch um die wirtschaftliche Zukunft und die Energieversorgung dieses Landes und kriegt dann mit, wie eine rein parteipolitisch getriebene Führungsriege im Ministerium mich da systematisch ausbremst, nicht ernst nimmt, meine Stellungnahme eventuell sogar verfälscht, wäre ich schon ziemlich sauer und würde mich insgeheim freuen, wenn das öffentlich wird.
Was waren das für Akteure damals im Wirtschaftsministerium, die solche mahnenden Stimmen ausgebremst haben? Und was denkst du, was war das Ziel dahinter?
Wer es genau war, möchte ich jetzt noch gar nicht verraten, weil das eigentlich Hauptbestandteil der Titelgeschichte ist unseres nächsten Heftes. Und ich hoffe, dass der ein oder andere Zuhörer sich die vielleicht noch kauft. Also es sind Leute, die eine typische Karriere in der Grünen Partei und in verschiedenster Regierungsverantwortung haben, teilweise auch im Wechsel mit einschlägigen Lobbyorganisationen aus der Energiewendeszene. Und die haben das ganz klare Ziel, sie empfinden es so als historische Mission, den Atomausstieg in Deutschland und den Umstieg auf 100% Erneuerbare durchzusetzen. Das ist so ihre Lebensaufgabe. Gleichzeitig ist es aber auch ihr parteipolitisches Ziel und ich glaube, je mehr klar wird, dass diese Idee im Grunde scheitert, das haben wir ja schon vor der Ukraine erlebt, dass eigentlich diese Idee, wir stellen ein Industrieland komplett auf 100% Sonnen- und Windstrom um, eigentlich nicht funktioniert aus verschiedensten Gründen, aus technischen und ökonomischen Gründen und dass das vielen Leuten auch so langsam bewusst wird und je stärker das bewusst wird, umso erbitterter wehren die sich dagegen, habe ich den Eindruck, und sind dafür bereit, auch wirklich mit Desinformation und Manipulation und letztendlich auch Lügen, die sie verbreiten, erzählen, da irgendwie das noch politisch durchzuboxen. Und das sieht man schon, dass diese Leute halt genau da, als es mit dem Ukraine-Krieg dann eng wurde, ja frisch in die Regierung kam und die Spitzenposten in den beiden beteiligten Ministerien Umwelt und Wirtschaft besetzt haben und da wirklich in einem kleinen Kreis mit wirklich krimineller Energie, ist vielleicht zu viel gesagt, aber mit fast wirklich so einer Manipulations Sachen eigentlich versuchen, das durchzusetzen. Und das halte ich eigentlich auch für gefährlich, weil ein Großteil dieser Leute ist ja immer noch am Werk.
Das hört sich ja wirklich an, als gäbe es einen Anti-Atomkraft-Staat im Ministerium, im Wirtschaftsministerium, der, wie du es gerade gesagt hast, immer noch am Werk ist. Kann man das wirklich so hart zusammenfassen?
Ja, muss man. Also den Atomstaat, den die frühe Anti-Atom-Bewegung, aus der die Grünen dann letztendlich auch sich gespeist haben und gewachsen sind, bekämpft hat. Das war ja so ein Slogan. Und zwar der Atomstaat war so die Vermischung aus Staat und Wirtschaft. Also Atomminister Strauß, CSU, das war ja ein Feindbild der Linken und Grünen in Deutschland, der mit aller Macht die Atomkraft in Deutschland durchsetzen, etablieren wollte, was ihm ja am Anfang auch gelungen ist, gerade auch in Bayern. Der wurde bekämpft, und zwar auch diese Vermischung da von wirtschaftlichen Interessen, Energiekonzernen, den Kraftwerksbetreibern, als eben dem Staat, also in Form der Regierung, damals einer konservativen Regierung. Und diese enge Vermischung auch der Interessen und auch so der Gleichsetzung der nationalen politischen Interessen und der wirtschaftlichen, der Kraftwerksbetreiber, wurde ja von Anfang an bekämpft und war auch so das Feindbild, und sie haben da stattdessen das Gegenbild gemalt einer Idylle von friedlichen Windrädchen mit kleinteiligen Strukturen, wo keine großen Kraftwerksbetreiber als Monopolisten aktiv sind und Geld verdienen, sondern die Bürger vor Ort die Energiewende in die Hand nehmen und sich ihre Photovoltaikzellen auf die Dächer pflastern oder an den Balkon kleben und ihr Windrädchen da in Bürgergenossenschaften betreiben. Das ist ja nach wie vor dieses Bild, dieses idyllische Bullerbü-Bild der Energiewende. Das ist aber inzwischen, hat sich das wirklich in ein komplettes Gegenteil verkehrt, weil klar ist, Deutschland braucht Unmengen an Energie, zumindest solange wir noch energieintensive Industrie im Land haben, und auch der private Verbrauch durch die Digitalisierung steigt ja rasant. Wir brauchen Unmengen von Strom, den kriegen wir nie mit Bullerbü-Strukturen hin, sondern da brauchen wir industrielle Strukturen, und wir erleben ja jetzt auch, dass auch die erneuerbaren Branche, das ist ja auch eine große Industrie inzwischen, da stecken auch gewaltige finanzielle Interessen dahinter, und die Vermischung von wirtschaftlichen Interessen und politischen Interessen und politischen Entscheidungen, die ist bei der Energiewende, ist die so dermaßen eng, ich glaube, wenn das, sagen wir mal, auf konservativer Seite, diese Verflechtung, die es da auch gibt in die Ministerien hinein, in diejenigen, die über Milliardenzuschüsse und Umverteilungen und Gesetze entscheiden, und die davon profitieren und es kassieren letztendlich, die ist so eng und so, Übergänge sind da so fließend, spielend möglich. Wenn das auf der anderen Seite, sage ich mal, die Waffenindustrie mit der CDU so machen würde, dann, und das würde rauskommen, dann hätten wir schon hier Rücktritte und Sondersendungen im öffentlichen rechtlichen Rundfunk ohne Ende. Nur bei der Energiewendeindustrie, wo dieser Anti-Atomstaat, letztendlich diejenigen, die den Atomstaat bekämpft haben, haben sozusagen den Anti-Atomstaat, den Windkraftstaat geschaffen, mit Strukturen, die einfach auch anfällig für Missbrauch und Korruption sind. Das möchte ich nicht unterstellen, da gibt es auch keinen Hinweis, aber solche Strukturen sind dafür einfach anfällig. Da wird einfach viel zu wenig hingeschaut und viel zu wenig kritisch hingeschaut. Und das ist, glaube ich, hoffentlich unsere Recherche auch ein bisschen ein Anfangspunkt dafür, dass man anfängt, dort genauer hinzuschauen. Ich glaube, da ist einiges gewaltig aus dem Ruder gelaufen.
Das finde ich ja gerade eigentlich das ganz Spannende in deiner Recherche, dass du ganz eindrucksvoll zeigst, dass es gerade auch die Grünen sind, die sich ja häufig mit einem hohen moralischen Impetus darstellen, dass sie gegen Lobbyismus sind, dass sie letztlich für ihre eigenen Anliegen kein Deut besser sind als zum Beispiel die CDU oder die FDP, die sie ja dort häufig auch als Feindbilder in den letzten Jahrzehnten ausgemacht haben. Was glaubst du, woher kommt es dann, dass in ganz vielen Kreisen der Grünen Partei es trotzdem kein selbstkritisches Bewusstsein dafür gibt?
Na, ich glaube, das hängt mit der Erzählung zusammen, wir sind ja die Guten und wir wollen was Gutes. Also das ist so die Grundüberzeugung derjenigen, die sich für die Energiewende, und mit Energiewende meine ich jetzt die Form, wie wir sie in Deutschland praktizieren, nämlich, dass wir dass wir Wind und Sonne vor allem darauf setzen und Atomenergie komplett abschalten. Ich glaube, dass die darauf setzen, ja, das jahrzehntelang sich auch selbst eingeredet haben. Das ist der richtige Weg und zwar der einzig wahre. Es hat ja auch fast schon so was Religiöses. Und dass man deswegen aus dem Glauben heraus, wir sind die Guten und wir tun was Gutes und wir tun das Richtige, dass man dann blind dafür ist, auch die Fehlentwicklung bei sich selbst oder bei innerhalb seiner Gruppe zu sehen. Das blendet man dann irgendwie aus oder ordnet es dem großen Ziel unter, nach dem Motto, das Ziel heiligt die Mittel.
Was glaubst du, welche politische Sprengkraft haben die Geheimakten von Robert Habeck? Kannst du dir vorstellen, dass sie ein großes Thema werden im politischen Berlin?
Ich hoffe es, weil ich finde, sie zeigen schon sehr eindeutig, dass, also man, es ist kein Geheimnis, dass die Grünen gegen Atomkraft sind. Also man wundert sich jetzt auch nicht, dass sie das jetzt in Regierungsverantwortung durchgesetzt haben, also den Atomausstieg auch wirklich nicht aufzugeben. Wenn man sich aber anguckt, und das ist, glaube ich, der große Gewinn dieser Recherche und unserer Veröffentlichung, dass man wirklich schwarz auf weiß nachlesen kann, mit welcher Skrupellosigkeit sie es durchgesetzt haben und zwar auch sich dabei der Mittel des Regierungsapparats bedient haben und da auch wirklich mit Manipulation zurechtbiegen und verfälschen, also letztendlich mit klassischer Desinformation vorgegangen sind und das nicht zufällig, sondern systematisch und das ideologische Ziel, Atomausstieg, koste es, was es wolle, über das Wohl des Landes gestellt haben und letztendlich ihrer Regierungsverantwortung nicht gerecht geworden sind, muss man sagen. Also da man das hier wirklich nochmal schwarz auf weiß nachlesen kann, habe ich schon Hoffnung, dass es auch im politischen Raum und von anderen Medien aufgegriffen wird. Aber das liegt letztendlich nicht in unserer Hand. Als Journalist kann ich Dinge aufschreiben, aufdecken, dafür sorgen, dass sie in die Öffentlichkeit kommen. Aber was dann für eine Debatte sich daraus entwickelt, das liegt ja dann nicht mehr in meiner Hand. Deswegen warten wir es ab.
Man merkt ja, dass die grüne Energiewende an ihre Grenzen bereits stößt. Denkst du, dass die Atomdebatte in Deutschland noch mal neu ins Rollen kommen wird in den nächsten Jahren?
Ich glaube ja. Wie und wann und auf welche Form und welchem Ergebnis ist schwer abzuschätzen. Man muss auch realistisch sehen, dass einfach so viel Porzellan zerschlagen wurde, dass selbst wenn wir jetzt eine neue Regierung bald bekommen, die sich plötzlich dafür entscheidet, doch wieder in Richtung Kernkraft zu schauen, dass, glaube ich, viele Investoren davon die Finger lassen werden, einfach weil Deutschland für Investoren in der Sache ja komplett unberechenbar ist. Die müssen ja davor Angst haben, dass dann in 3 Jahren auf einmal wieder der Ausstieg beschlossen wird und dann sie vielleicht noch irgendeine Entschädigung kriegen, aber letztendlich Milliardeninvestitionen kaputt sind. Also es wird schwierig. Aber wenn man sich die Entwicklung um Deutschland herum anguckt, muss man ja nur, also man muss sich ja fragen, warum geht denn niemand diesen Weg, den wir als große Vorreiter ja eingeschlagen sind, denn uns nach und in Europa und darüber hinaus auch in anderen Industrieländern, USA, Kanada, da spielt ja die Kernkraft jetzt, erlebt ja da gerade wieder eine Renaissance, weil man eben sagt, wir brauchen, um möglichst schnell den CO2-Ausstoß zu reduzieren, und zwar deutlich zu reduzieren, brauchen wir einfach eine gesicherte Form der Stromversorgung, die günstig und zuverlässig vor allem zur Verfügung steht, und zwar rund um die Uhr. Auch wenn keine Sonne scheint und der Wind nicht weht, brauchen wir einfach so eine Stromquelle. Und da bietet sich die Kernkraft auch in Ergänzung zu erneuerbaren einfach an. Das hat sich, glaube ich, in letzter Zeit international, ist das jetzt ja fast schon der Mainstream, und Deutschland spielt da eine komische Sonderrolle, und die Länder um uns herum, die auf unsere Energiepolitik gucken, die gucken das ja gerade nicht, weil wir für die ein leuchtendes Vorbild sind, sondern weil wir für die eigentlich ein abschreckendes Beispiel sind.
Du hast es ja am Anfang unseres Gespräches schon gesagt, dass es wirklich ein Langzeitprojekt von dir war. Der Zeitraum vom ersten Antrag auf Akteneinsicht bis zum Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin betrug ja insgesamt 1,5 Jahre. Daniel, mal Hand aufs Herz, gab es eigentlich manchmal Momente, in denen du selbst gezweifelt hast und dir selbst die Frage gestellt hast, warum machst du das eigentlich alles?
Nein, eigentlich nicht, weil nach diesem ersten Stapel von Unterlagen, die wir aus dem Umweltministerium bekommen haben, hatten wir schon mal eine größere Veröffentlichung, wo ich auch mit der Welt am Sonntag, mit dem Kollegen Daniel Wetzel dort eng zusammengearbeitet habe. der dazu dann auch was in der Welt am Sonntag gebracht hat. Und die hat damals schon für Resonanz gesorgt und hat auch schon was bewirkt. Und da habe ich ja gemerkt, das Interesse an dem Thema ist da. Und dann hatte ich automatisch den Willen, da einfach dran zu bleiben und auch aus so einem sportlichen Ehrgeiz heraus. Also ich dachte mir, auch wenn die es so drauf ankommen lassen und sich da so stur stellen, dann haben die mit Sicherheit auch was zu verbergen und war dann einfach auch von einem sportlichen Ehrgeiz gepackt, sozusagen diese Auseinandersetzung auch zu gewinnen und mein Ziel zu erreichen. Ich hatte natürlich, das hatte ich ja vorhin gesagt, je länger sich das zog und je teurer es auch für uns wurde, hatte ich natürlich dann schon manchmal ein bisschen Angst, oh, und was ist, wenn wir jetzt gewinnen und kriegen die Akten und da steht überhaupt nichts Interessantes drin, weil diejenigen so schlau waren, alles Brisante mündlich zu regeln oder irgendwas haben verschwinden lassen, können wir ja auch nicht nachprüfen. Das war aber zum Glück nicht der Fall.
Es ist ja nicht dein erster großer investigativer Erfolg. Als du noch für die Frankfurter Neue Presse gearbeitet hast, hast du 2019 den AWO-Skandal in Frankfurt aufgedeckt, der damals bundesweit Schlagzeilen machte. Was fasziniert dich eigentlich so sehr an investigativem Journalismus?
Ich könnte jetzt pathetisch antworten und erklären, dass ich als es Aufgabe von Journalismus betrachte, eben nicht nur Pressemitteilungen der Regierung zu veröffentlichen oder oberflächliche, kurzfristige Betrachtungen dessen, was in der Wirklichkeit stattfindet, sondern dass es auch eine der wichtigsten Aufgaben von Journalisten ist, hinter die Kulissen zu gucken und nachzubohren und gerade dort, wo eben Leute wollen, dass es nicht an die Öffentlichkeit kommt. Das ist so, bin ich auch überzeugt, aber gleichzeitig macht es mir auch einfach Spaß, weil das einfach eine Arbeit ist, die mir, glaube ich, persönlich liegt. Ich beiß mich gerne an so Themen fest und arbeite mich da auch rein und habe bisher in meinen beruflichen Stationen überall auch Themen gefunden, wo es sich gelohnt hat. Ich war davor, bevor ich zu Cicero kam, war ich hauptsächlich im Lokaljournalismus tätig und habe eigentlich überall, auch im Kleinen, immer Themen gefunden, wo es sich wirklich gelohnt hat und wo das Publikum vor Ort auch immer sehr dankbar war, dass es einen Journalisten gab, der sich da reingewühlt hat.
Du sprachst gerade davon, in deinen Augen ist Journalismus nicht dafür da, Pressemitteilungen für die Bundesregierung zu schreiben? Da habe ich eine Frage, die ich mir tatsächlich in den letzten Monaten immer wieder gestellt habe. Warum hat sich eigentlich nicht ein deutlich größeres Medium als Cicero, vielleicht sogar die Öffentlich-Rechtlichen, investigativ mit dem Atomausstieg auseinandersetzen wollen?
Die Öffentlich-Rechtlichen sind ja mit Teil des Problems. Also der Atomausstieg in seiner Irrationalität, wie er jetzt stattgefunden hat, wäre nicht erklärbar, wie er zustande kam, ohne sich die Rolle der Medien, speziell der Öffentlich-Rechtlichen, anzuschauen, die ja jahrzehntelang wirklich sehr einseitig über Atomkraft berichtet haben. Also ich will das gar nicht, die Atomkraft hat ihre Gefahren, wie jede Technik, ihre Vorteile und ihre Nachteile hat, aber in Deutschland wurde sehr einseitig nur über die Nachteile berichtet und die wurden auch teilweise wirklich aufgebauscht, bis hin verfälscht. Also allein die Tatsache zum Beispiel die Endlagersuche und die Probleme, ein Endlager zu finden. Es ist ein Problem, ein Endlager zu finden, aber es ist kein unlösbares Problem, wie andere Länder zeigen. In Deutschland wurde das auch mithilfe der Medien künstlich als unlösbares Problem auch gehalten, damit man dann ein Argument hat, wir müssen aus der Atomkraft aussteigen, weil wir haben ja kein Endlager für den Atommüll.
Was glaubst du, woran liegt das?
Das ist im grünen Milieu. Ich kenne dieses Milieu, weil ich da selbst aus diesem Milieu hervorgekommen bin. Da ist es vollkommen selbstverständlich, so bestimmte Glaubenssätze waren da lange selbstverständlich, ob inzwischen bröckelt es auch, aber dass Atomkraft böse ist und man gefährlich und man daraus sofort aussteigen soll, wird da schon Kindern einfach als Glaubenssatz vermittelt, ohne dass wirklich jemand wirklich davon Ahnung hat und sich damit beschäftigt. Ja, das ist fast schon, also ein, es kann fast schon an Aberglauben.
Lieber Daniel, herzlichen Dank für das sehr interessante Gespräch.
Ich danke dir.
Alle weiteren Folgen des Cicero Podcast Politik können Sie auf allen bekannten Podcast-Anbietern und auf cicero.de finden. Ich wünsche Ihnen alles Gute und ganz viel Spaß beim Lesen der neuen Cicero-Ausgabe. Mein Name ist Clemens Traub und ich bin Volontär bei Cicero.
Cicero Politik. Ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.